Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Olli Zeitler. Ruder-Olympiasieger, Europameister, Weltmeister und Sportler des Jahres 2024.
Olli ist eigentlich Schwimmer gewesen, verpasst aber die Olympia-Qualifikation für Rio 2016. Was er danach macht, hört sich jetzt verrückt an, aber er wechselt ins Ruderboot und versucht nochmal Richtung Olympia zu kommen.
Er nimmt uns in einem wahnsinnig spannenden, emotionalen Gespräch mit auf eine wilde Reise bis nach Paris 2024, wo er sich dann den Olympiatitel holt. Und lange hat uns kein Gespräch in diesem Podcast emotional so mitgenommen wie dieses.
Absolute Gänsehautgarantie, wenn Olli Zeitler von den letzten Schlägen vor der Ziellinie vor Olympiagold erzählt, wie er danach seinen Vater in den Arm nimmt, mit dem er sich das alles erarbeitet hat. Arndt und ich, Gänsehaut ohne Ende. Ihr garantiert auch. Viel Spaß. Freunde, 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 da sind wir wieder. An meiner Seite, wie immer, der wunderbare Arndt Ziegler. Moin Arndt.
Moin Martin.
Und heute unser Gast, Sportler des Jahres 2024, Olli Zeitler. Grüß dich, Olli.
Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Ja, Olli, cool. Richtig gut. Wir erwischen dich heute. Zeitliche Einordnung machen wir jetzt einfach mal zu Beginn. Wir sprechen hier an einem Donnerstag und morgen ist Freitag, der Tag, an dem auch die Folge dann geht. So kurzfristig haben wir selten einen Gast, deswegen thematisieren wir das mal. Kurz vor EM. Wie geht's dir? Morgen Vorläufe? Bist du in Form? Bist du ready?
Mir geht's gut. Ich komme jetzt gerade aus dem Trainingslager. Da wurde natürlich viel trainiert, weil wir dieses Jahr die Besonderheit haben, dass wir Ende August auch die Weltmeisterschaften in Amsterdam haben. Und das natürlich der Saisonhöhepunkt ist, auf den wir uns vorbereiten. Aber die Europameisterschaft ist natürlich ein wichtiger Gradmesser, um sich nochmal final mit den anderen, mit den Gegnern auch zu vergleichen. Und das ist quasi jetzt die Generalprobe für mich. Auch wenn ich hoffe, dass ich mich vor der Weltmeisterschaft dann etwas besser und fitter fühle als jetzt. Weil wie gesagt, ich habe jetzt drei Wochen Trainingslager in den Beinen, in den Knochen. Und da kann man sich schon mal ein bisschen müde fühlen. Das ist ganz normal.
Aber heißt das, man kalkuliert das fast so ein bisschen ein, dass man jetzt für die EM, sage ich mal, bei 90% ist, kommt gerade aus dem Trainingslager, um hinten raus bei der WM bei 100 zu sein?
Absolut, weil auch die ganze Finanzierung und alles für uns, zumindest von der Seite der Deutschen Sporthilfe, auch von dem Saisonhöhepunkt immer abhängt. Okay. Das heißt, es ist die Weltmeisterschaft und da muss man dann auch Prioritäten setzen und dann opfert man quasi so ein bisschen die Europameisterschaft, obwohl ich natürlich versuche, auch dort mein bestmögliches Resultat zu erzielen und um den Titel mitzufahren.
Cool, Olli, wir starten immer, also das war jetzt schon total spannend, aber wir starten jetzt traditionell immer mit so einer kleinen Blitzrunde. Diesen Abstecher mussten wir aber kurz machen. Also die Blitzrunde sieht bei uns so aus, mach dir eine Entweder-Oder-Frage und du wirst dann auch sehen, dass wir mit diesen Fragen auch auf bestimmte Dinge hinziehen wollen, die später nochmal eine Rolle spielen. Du antwortest gerne schnell, aber bei Bedarf haken wir nach und du kannst auch gerne ausholen, wenn du magst. Aber Ziel ist eigentlich schnell und knackig. Bist du bereit?
Alles klar. Ich bin bereit, ja, danke.
Rudern oder schwimmen?
Rudern.
Kraft- oder Ausdauertraining?
Ausdauertraining.
Technik oder Talent?
Technik.
Immer auf den Trainer hören oder nach Bedarf?
Bestenfalls auf den Trainer hören, aber auch so ein bisschen auf sich selbst. Das ist das Schwierige.
Ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil es kein Videopodcast ist, aber er hat gezuckt. Und hat gelacht dabei. Also insofern war das jetzt, glaube ich, noch eine sehr salomonische Antwort. Wettkampf oder Training?
Wettkampf.
Kopfhörer oder Stille vor dem Rennen?
Stille.
Auch spannend. Können wir gleich nochmal drauf. Eisbad oder Sauna?
Eisbad mittlerweile.
Ja, bist du so auf diesem Eisbade-Hype so ein bisschen mit aufgesprungen? Macht dir das Spaß? Hast du gemerkt, dass dein
Also
Körper das braucht?
das Ding ist ja, dass wir in den letzten 2, 3 Jahren schon extremere Wetterbedingungen auch bei Wettkämpfen festzustellen haben.
Ja.
Und da ist das Eisbad natürlich schon eine große Hilfe, wenn du dich davor und danach so ein bisschen abkühlen kannst und dich dann einfach deine Körpertemperatur sich noch im Normalbereich halten kann dadurch. Deswegen und Sauna, da habe ich schon immer so ein bisschen gestruggelt, die letzten paar Minuten von den 15 Minuten, die man da macht. Das macht mir tatsächlich weniger Spaß als das Eisbad, wo ich dann wirklich danach mich doch mehr vitalisiert fühle.
Martin, bist du Team Sauna oder Team Eisbad?
Naja, ich wollte noch gerade dabei bei Olli einmal rein. Er hat vollkommen recht ja eigentlich. Also viele Sportarten, wie jetzt auch bei der Fußball-WM, da werden dann einfach Stadien klimatisiert. Also wird angepasst auf den Menschen. Wenn ihr aber in euren Ruderbooten sitzt, da gibt's ja keine Deckung vor der Sonne. Also das heißt, die Belastung wird ja eigentlich immer, immer, immer höher, dass man fast ja da auch noch gegen antreten muss. Also finde ich auch sehr spannend. Habe ich später auch noch eine Frage zu. Ich bin auf jeden Fall Team Eisbad geworden. Definitiv, ja.
Ja, also ich macht Spaß, ne?
Finde ja, ich. Ja, und es ist immer wieder so eine schöne Überwindung. Also es ist immer so ein bisschen der Kampf gegen sich selbst, da reinzugehen und auch zu gucken, wie lange man drin bleibt. Olli Zeidler wird sehr, sehr zeitnah Europa- und Weltmeister. Was isst er nach der Goldmedaille? Pasta oder Pizza?
Pizza.
Was ist da drauf?
Entschuldigung, Martin.
Was ist auf der Pizza drauf, Olli?
Ich mag verschiedene Pizzen tatsächlich. Also ich mag da einerseits die Meeresfrüchte drauf, andererseits auch gerne mit Salami oder mit Parmaschinken und Rucola. Also so, das sind so die Pizzen, die ich für gewöhnlich esse.
Okay. Ich bin auf jeden Fall Team Thunfisch. Das kommt immer nicht so gut an.
Auch nicht schlecht.
Aber ich auch.
Nicht schlecht.
Thunfisch, so. Zwiebeln und so ein bisschen eine scharfe Soße. Finde ich sensationell.
Ja, Zwiebeln nehme ich dir wieder runter. Da würde ich die Champignons mit drauflegen. Ein Thunfisch-Champignon. Brett, wirklich ein Brett.
Aber Thunfisch-Champignon?
Ja, legendär.
Wirklich? Ja, was ist das herrlich. Für eine Mischung?
Herrlich.
Pizza Martinara.
So.
Perfekt.
Olli, wir machen eine Pizzeria auf, würde ich sagen.
Geil.
Das haben wir schon mal.
So, wo waren wir denn jetzt? Pizza Martinara. Hammer.
Herrlich.
Olympiagold oder Weltrekord?
Olympiagold.
Wie sehr fährt so ein Weltrekord eigentlich im Kopf mit, wenn du auf der Strecke bist? Gibt's da, also im Fernsehen hast du ja immer diese Linien, wo die Rekorde sind, aber hast du irgendwie einen Marker oder ist das im Gefühl, dass du weißt, holla die Waldfee, heute fliege ich aber übers Wasser, da ist auf jeden Fall die magische Grenze drin.
Also wir haben ja so einen kleinen GPS-Computer auch mit an Bord, wo wir dann zumindest unsere Geschwindigkeit sehen. Also wir messen im Rudern immer die Geschwindigkeit über 500 Meter. Im Laufen macht man das über 1 Kilometer, aber bei uns sind immer die 500 Meter Marken. Und da hat man dann natürlich den Weltrekordsplit so ein bisschen im Kopf. Und wenn man dann merkt, dass man mit relativ wenig Aufwand oder relativ effizient über das Wasser geht und sich gut auf dem Weltrekord-Pace halten kann, dann hat man natürlich so ein bisschen eine Ahnung, dass das jetzt schnell werden kann. Mhm. Aber die genaue Zeit zu messen ist immer etwas schwierig, weil wir natürlich ein Outdoor-Sport sind und die Bedingungen sich da ständig ändern können. Besonders Wind spielt bei uns eine große Rolle. Wenn du Gegenwind zum Beispiel hast, also wenn der Wind von vorne gegen das Boot quasi schlägt, kann das Rennen auch mal 1 Minute langsamer sein, als wenn er von vorne kommt und dich wirklich in Richtung Ziellinie hustet. Also das ist ganz, ganz schwierig und man braucht wirklich für so einen Weltrekord oder so einen Weltrekord, einen ernsthaften Weltrekordversuch, schon optimale Bedingungen.
Da gehe ich einmal noch direkt mit ran, weil auch aus anderen Sportarten gibt es das. Hier sind die Bedingungen ganz hervorragend. Der Platz ist ganz hervorragend für Fußballer, bla 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 bla. Gibt es bei Ruderern das heilige Wasser, wo man sagt, hier sind die Bedingungen so, so, so gut, hier ist es am ehesten möglich?
Also in Vergangenheit haben sich natürlich eine Handvoll Strecken so ein bisschen herauskristallisiert, wo schon mal Weltrekorde oder auch reihenweise Weltrekorde aufgestellt wurden. Und man hat die schon so ein bisschen im Kopf. Und witzigerweise habe ich vor ein paar Wochen oder war es sogar ein paar Monaten auch mal ein Video gesehen, dass tatsächlich die Ruderstrecke, also die 2 Kilometer, die wir fahren, lang genug ist, dass selbst die Rotation der Erde 1-2% ausmachen kann, je nachdem, wie die Strecke gelegen ist, weil man halt entsprechend nachsteuern muss. Aber weiß ich nicht.
Aber jetzt man, mal wenn, von sowas ganz Abgefahrenen abgesehen. Was sind denn dann so? Also ich komme wie du, da kommen wir gleich drauf, aus dem Schwimmen. Und beim Schwimmen sprach man ja früher auch immer von, oh, das ist ein schnelles Becken, das ist ein gutes Wasser, so. Woran, und das war immer schon ein bisschen schwierig zu erklären, was sind denn beim Rudern, also ist es quasi auch, also ist es die Begrenzung am Rand, ist es die Breite, ist es das, die Wassertiefe, welche Komponenten spielen eine Rolle, dass man sagen kann, das ist eine schnelle Strecke?
Also ich glaube, am wichtigsten sind tatsächlich die Windbedingungen.
Okay.
Also wenn eine Strecke so gelegen ist, dass die Hauptwindrichtung quasi dich ins Ziel reinpustet, dann ist das natürlich schon mal sehr positiv. Mhm. Dann die Wassertemperatur. Im Sommer sind die Boote für gewöhnlich schneller als im Winter, also weil einfach das Wasser wärmer ist. Also warmes Wasser ist auf jeden Fall auch positiv.
Ja.
Und dann ist auch die Frage immer, ob es Salzwasser oder Süßwasser ist. Obwohl wir nicht so viele Salzwasserregatten haben, sodass ich da jetzt einen Vergleich aufstellen könnte. Aber das Wasser fühlt sich einfach anders an. Und du, Arndt, kannst es ja mit Sicherheit auch sagen.
Beim Schwimmen,
dass sich das auch anders anfühlt.
Auf jeden Fall, aber auch beim Rudern. Also quasi der Moment, wo quasi du ruderst, fühlt sich anders an im Salz- oder im Süßwasser. Inwiefern kannst du das also konkretisieren? Ist es härter, weicher?
Das Salzwasser fühlt sich weicher an. Mhm. Also man muss da etwas anders auch rudern im Salzwasser.
Spannend.
Weil man sonst quasi so durchwischt und sich dann diese Blasen bilden und dann einfach nur das Wasser umrührt, anstatt sich daran abzustoßen.
Mhm.
Und da muss man immer so die Nuance finden, die halt noch effektiv ist, wo man dann trotzdem aber seine volle Kraft einsetzen kann. Also es ist sehr spannend.
Cool. Es ist schon, ich finde das positiv nerdig, weil auch ich Wasser ist überhaupt nicht mein Metier, aber auch wie Arndt sagt, dass man, wenn man jetzt auch schwimmt, dass man als Schwimmer oder du als Ruderer sofort merkt, wie sich sozusagen das Element anfühlt, das ist schon, finde ich schon sehr spannend. Also wir haben hier die Alster vor der Tür. Ich weiß nicht, ob die rekordverdächtig ist, um da mal richtig einen rauszupeitschen. Ich habe auch mal versucht, mich in so ein Ruderboot reinzusetzen. Klicklich gescheitert. Also das ist ja auch so, wie man sich das dann so vorstellt, dass das alles so einfach ist. Da kann ich jedem nur empfehlen, das dann auch mal nachzumachen. Wir springen aber einmal weiter. Olli, Teamplayer oder Einzelkämpfer?
Ich bin ein Teamplayer, obwohl ich natürlich das Boot alleine über die Ziellinie fahren muss am Ende im Einer. Aber ohne ein Team dahinter oder mit mir würde das alles nicht funktionieren.
Mhm. Mentale oder physische Power? Was ist für dich wichtiger?
Mental. Und das kann ich vielleicht kurz erklären. Mhm. In der Weltspitze, zumindest im Rudern, sind wir wirklich ganz, ganz nah beieinander, die Athleten. Also wir trainieren ähnlich. Wir wissen ungefähr, was die anderen so an Training gemacht haben. Und wir sind alle physisch sehr fit. Und das Mentale, das sind dann halt am Ende diese 1-2%, die dann über eine Medaille oder den 4. Platz entscheiden manchmal. Und deswegen würde ich sagen, dass diese mentale Stärke im Rudern einfach so ausschlaggebend ist, weil das Niveau schon relativ hoch ist, wo alle Athleten physisch unterwegs sind.
Ist das eigentlich auch nochmal anders als im Schwimmen, wo jetzt so von außen betrachtet die technische Komponente noch wichtiger ist? Oder ist die Technik beim Rudern einfach komplexer, als man denkt und spielt genauso eine Rolle wie beim Schwimmen?
Die Technik ist weitaus komplexer, als man denkt beim Rudern. Jetzt allein, wenn ich mich jetzt im Einer nehme, wo ich mich nicht noch auf andere Teamkameraden einstellen muss, um dann wirklich auf die Hundertstel genau das Blatt jeden Schlag zu setzen, ist es trotzdem eine Herausforderung, sich allein im Boot zu halten. Also allein die Balance zu halten, dann in dieser kompletten Ausbelastung sich noch im Boot zu halten, da kommt es wirklich auf Technik an. Und die muss ich so in dein Hirn einbrennen, sodass es ganz automatisch geht, sodass du auch, wenn du über diese 100% rüber gehst und eigentlich überhaupt nicht mehr kannst, dich dann trotzdem eben noch entsprechend fortbewegen kannst im Rudern. Also das ist wirklich ein großer Punkt, auch wenn es von außen nicht so aussieht.
Ich muss eine Zwischenfrage stellen. Also Mentalitätsmonster Zeitler, da würde ich gerne gleich einmal mitgenommen werden für so einen absoluten High-End-Wettkampftag. Du sagst, es entscheidet sich vielleicht sogar im Kopf, wer Gold, Silber und Bronze holt, weil ihr physisch und austrainiert seid bis zum Maximum. Jetzt mit dem Wissen, dass es daran liegt oder dass das entscheidend sein kann, wie stehst du denn jetzt morgen vor der EM auf? Was sind deine Abläufe, wo du genau weißt, hast du einen Mentaltrainer, hast du wiederkehrende Elemente? Wie gehst du quasi der Morgen bis zum Rennstart? Hast du da deine Rhythmen?
Ich habe da auf jeden Fall meine Routinen, die ich verfolge. Und dann andernfalls beginnt die Vorbereitung schon weitaus früher als nur die Woche davor. Also man beginnt dann schon, sich vor dem Schlafengehen auch darüber Gedanken zu machen, wie jetzt diese Rennen einfach laufen. Und mein Vater hat mir immer gesagt, wenn du an die Rennen denkst, also mein Vater ist auch mein Trainer, by the way, wenn du an die Rennen denkst, dann musst du immer als Erster über die Ziellinie fahren, sodass sich das einfach in deinem Gehirn so einbrennt, dass du gewinnst und dann halt die verschiedenen Möglichkeiten, wie du gewinnst, einfach dir schon mal bereitlegst. Und dann sind wir beim Wettkampftag und dann entscheiden wir uns, oder am Vorabend entscheiden wir uns für eine Strategie, die wir am nächsten Tag angehen, auch basierend auf den Gegnern, gegen die ich dann fahre. Und dann wird die so gut wie möglich umgesetzt. Also die besten Rennen sind immer die, wo man seine Renntaktik optimal umsetzen kann, wo dann keiner kommt und einem die Taktik irgendwie zerstört oder durcheinander wirbelt. Und da versuche ich natürlich immer einen Weg zu finden, dass das möglichst nicht passiert, sodass ich wirklich die volle Kontrolle über das Rennen habe.
Das heißt, du weißt ja wahrscheinlich am Vortag, oder weißt du ja, auf welcher Bahn du auch fährst, richtig? Ist das so ähnlich wie beim Schwimmen, der Schnellste in der Mitte nach den Vorlauf? Und okay. Das heißt, je nachdem, wer auch neben dir fährt, links oder rechts, passt du deine Taktik auch an. Wenn du weißt, da ist einer neben mir, den habe ich, wenn ich nach 300 Metern vorne bin, da kommt der nicht mehr, weil der ist mental nicht so stark, dann gehst du vielleicht schneller an, als wenn du einen neben dir hast, von dem du weißt, der bricht nach hinten immer ein. Den lasse ich erstmal davonziehen. Das Problem ist doch aber, die denken das doch auch alle. Ist das so ein Spiel wie so beim Elfmeterschießen? Wenn der denkt, dass ich denke, dann denkt er, dass ich denke, dass ich denke, dass er denkt. Wie nennt man da seine Strategie?
Also es kommt wirklich immer drauf an. Die schwierigsten Rennen sind tatsächlich die, wo du Gegner neben dir hast, wie jetzt zum Beispiel morgen im Vorlauf. Da kann es sein, dass ich da gegen Gegner fahre, gegen die ich noch nie zuvor einen Wettkampf bestritten habe. Da weiß ich nicht, ob die schnell rausgehen vorne, ob die dann bei 300 Meter noch neben mir sind oder ob ich da schon eine Länge vorne bin und dann wirklich das Feld kontrollieren kann, was meine Favorite-Taktik ist. Einfach weil ich dann im Rudern, ist es ja so, wenn du gewinnst, kannst du deine Gegner sehen. Das ist nicht so wie im Laufen, wo die dann von hinten rankommen können. Ja, du hast dann wirklich den Vorteil, dass du das Feld kontrollieren kannst und dann auch die anderen verlieren siehst und nicht andersrum, dass du den anderen vor dir gewinnen siehst. Und da kommt es wirklich immer drauf an. Und man versucht dann natürlich auch taktisch über die Saison und auch über Jahre hinweg eigentlich immer ein bisschen was auszuprobieren. Ich habe dann zum Beispiel auch mal eine Regatta bestritten, wo ich die ersten 500 langsamer als die zweiten gefahren bin. Einfach nur, um die Gegner so ein bisschen zu verwirren und meine Fähigkeiten einfach etwas breiter aufzustellen, sodass die dann überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwas in den zweiten 500 zu versuchen, weil ich halt die Fähigkeit habe, mit denen mitzugehen oder sie immer noch niederzuringen. Mhm. Das ist so die Idee dahinter. Und da versucht man wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn alles gut läuft, dann kann man die Gegner auch wirklich damit schocken. Wenn du jetzt wirklich so einen 500er hast, der dann auf der Zeit irgendwie 5 Sekunden schneller ist als der von allen anderen, da bekommen sie dann schon Angst, würde ich sagen. Und da müssen sie sich dann was einfallen lassen.
Aber hast du denn auch schon mal so ins Leere geblufft? Also du hast so richtig schön Bluff gespielt und der ging nach hinten los? Also losgepeitscht bis zum geht nicht mehr und plötzlich merkst du nach 500 Metern, hey, das ging auch nach hinten los?
Ja, nee, das war jetzt kein Bluff, aber vor den Olympischen Spielen, die letzte Regatta 2024, die war in Luzern. Und da wollte ich zu viel in diesem Rennen. Das wäre mein 100. Sieg im Einer gewesen auf einem internationalen Wettbewerb. Und da wollte ich dann wirklich zu viel. Und da bin ich vorne rausgegangen wie die Feuerwehr und dann hinten raus leider kläglich eingegangen. Der Holländer neben mir ist auch kläglich eingegangen, aber leider
Okay.
nicht so hart gestorben wie ich. Deswegen hatte er dann am Ende eine Sekunde Vorsprung im Ziel oder er war wahrscheinlich nur ein Luftkasten, also so eine Dreiviertellänge, also ein Viertel Länge. Aber das war sehr schmerzhaft, ja. Und das ist halt bei einer Sportkarriere auch so das Besondere eigentlich, dass es nicht immer geradlinig nach oben geht, sondern dass man dort auch entsprechend Niederlagen einstecken muss, verkraften, verarbeiten muss und dann daraus bestenfalls auch seine Lehren zieht, um dann ein noch besserer Athlet zu werden. Denn aus Niederlagen lernt man mehr als aus den Siegen, würde ich behaupten.
Martin, wir skippen unsere letzte Entweder-Oder-Frage, weil leider, oder zum Glück, Olli, du hast den Teppich jetzt sowas von ausgerollt.
Ist auch ein
Zu
Journalist,
unserem
könnte man sagen.
ersten journalistische Brücke geschlagen, genau, also vielen Dank für die Blitzrunde. Jetzt wollen wir mit unserem echten ersten Mal starten. Und da ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben bei dir so dieses erste Mal vermeintlich, ich nenne es jetzt mal vermeintliches Scheitern, rausgenommen, und zwar den Wechsel zwischen den Sportarten. Wer dich jetzt nicht so kennt, das muss man einmal kurz erklären. Du warst ein sehr, sehr, sehr passabler Schwimmer, ein sehr guter Schwimmer, wolltest zu Olympia in Rio und bist dann an der Qualifikation, korrigiere mich bitte, wenn es nicht ganz richtig ist, aber an der Qualifikation gescheitert. Und dann plötzlich, so zumindest als Außenstehender, überlegt sich Uli Zeitler, ja, dann bin ich halt nicht Schwimmer, sondern Ruderer. Wahrscheinlich war es nicht ganz so leicht. Kannst du uns mal mit in diesen Moment nehmen, wo du gescheitert bist, also es nicht nach Rio geschafft hast, und dann, wie ist dann die Überlegung gereift, jetzt werde ich Ruderer?
Ja, also ich glaube, dieses Scheitern war eigentlich mehr so eine realistische Einschätzung meiner Chancen. Also ich hätte natürlich nach 2016 noch weitermachen können mit dem Schwimmen, aber ich habe auch gesehen, dass es einfach an die Weltspitze ein weiter Weg ist. Und nur weil man jetzt für Deutschland zumindest 2016 zu den Olympischen Spielen fährt, ist es trotzdem noch ziemlich weit weg bis zu einem Medaillenerfolg. Und da habe ich dann einfach die Entscheidung getroffen, dass ich das mir nicht mehr antun möchte. Zudem kam dann auch noch hinzu, dass meine Trainingsgruppe in München auseinandergebrochen ist, mehr oder weniger. Also sehr, sehr viele haben teilweise auch nach der erfolgreichen Qualifikation und der Teilnahme an den Olympischen Spielen dann gesagt, okay, sie fokussieren sich jetzt mehr auf ihren Beruf oder ihr Studium. Und dann war auch einfach nicht mehr der Spaß dabei. Und deswegen war es dann für mich eigentlich auch viel einfacher aufzuhören mit dem Sport. Ich habe mir dann eigentlich erst vorgenommen, beruflich durchzustarten. Also habe Ausbildung und duales Studium bei meinem Arbeitgeber, bei Deloitte gemacht. Und ja, jetzt bin ich dann bin ich irgendwie zum Rudern gekommen
Aber
und
nee, das muss ich jetzt.
irgendwie.
Da muss ich jetzt nachhaken. Also das klingt jetzt zu simpel. Also man kann doch nicht einfach, keine Ahnung. Ey, du warst jetzt dein Leben lang Schwimmer. Also du kommst aus einer Rudererfamilie. Das heißt, der Start ins Rudern, muss man realistischerweise sagen, war doch für dich jetzt kein Sprung ins komplett kalte Wasser, oder? Du saßt doch bestimmt schon mal in deinem Leben im Ruderboot und irgendjemand hat dir attestiert, dass du ein Talent hast. Oder hättest es genauso passieren können, dass du sagst, oh, Schwimmen war nichts, ich werde jetzt Fußballer. Vielleicht Fußballer nicht, aber irgendeinen anderen Sport.
Also als Background Information, ich komme natürlich aus einer Rudererfamilie. Meine ganze Familie war also die meisten in meiner Familie waren sehr erfolgreich im Rudern. Mein Großvater ist Olympiasieger 1972 im Rudern gewesen. Dann hatte er drei Töchter. Meine Mutter war die einzige, die nicht zum Rudern gegangen ist. Die anderen sind alle gerudert. Von meiner väterlichen Seite aus. Mein Vater war Juniorenweltmeister im Rudern und seine Schwester auch Olympiasiegerin. Also es kommt bei mir aus allen Richtungen zusammen, dieses
Alles,
Rudern.
ja.
Und mein Großvater hat mich natürlich als Kind auch mal in so ein Boot reingesetzt. Aber ich war da einfach Schwimmer zu dem Zeitpunkt
Okay.
und habe es zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht eingesehen, warum ich
Okay.
jetzt als erfolgreicher Schwimmer jetzt mit Rudern anfangen soll. zumal ich nach zwei Schlägen im Wasser gelandet bin, gekentert bin, weil es in so einem Ruderboot einfach doch sehr wackelig ist. Und ich war dann wirklich schneller wieder schwimmend am Steg dran, als ich mit dem Ruderboot weggekommen bin. Und da habe ich ihm auch wortwörtlich gesagt, dass Rudern kein Sport für mich ist, hat er dann auch akzeptiert. Ich habe dann auf dem Ruderergometer ab und zu schon trainiert, besonders in den frühen Jahren meiner Schwimmkarriere, weil da noch mehr Zeit für Cross-Training auch war. Mhm. Dass man auch nochmal was anderes als Schwimmen und Krafttraining macht, also diese Haupteinheiten. So habe ich dann natürlich eine Grundlage so technisch gelegt. Aber im Boot saß ich nicht ernsthaft, also nicht wirklich.
Aber das ist ja so ein bisschen das, was man so vielleicht im Volksmund immer sagt, dann vielleicht dieses Naturtalent. Also, weil du bist die ganze Jugend, du bist immer Schwimmer, 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 Schwimmer. Hörst auf. Hm. Allein das schon ist ja, es hat dich ja angetrieben über Jahre. Du hattest ja das Ziel mit Rio, mit Olympia, mit einer Medaille. Den dann zu beenden, ich habe die ganze Zeit diese Formulierung im Kopf, geboren für die Medaille. Ist das vielleicht das, was dich auch nicht losgelassen hat, dass du gesagt hast, das reizt mich so sehr, ich will das nochmal auf anderem Weg versuchen?
Ja, ich glaube, das war dann schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf, aber anfangs war das natürlich überhaupt nicht abzusehen, in welche Richtung das im Rudersport geht. Ich meine, ich war 20 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, als ich dann meinen Vater gefragt habe, ob er mir das Rudern beibringen kann. Und das war eigentlich mehr so ein neues Hobby zu finden, um einfach aktiv zu bleiben, weil ich mich nach meiner Schwimmkarriere wirklich nicht sehr gut gefühlt habe, als ich dann das Training von einem auf den anderen Tag runtergefahren oder eingestellt habe. Und das war dann mein Versuch halt, fit zu bleiben und einfach was zu finden, woran ich Spaß habe, aus dieser chlorhaltigen Luft raus an die frische Luft, wieder was mit Wasser, einfach eine neue Herausforderung gesucht. Und das war so der eigentliche Grund, wie ich damals zum Rudern gekommen bin.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr als Team, also dein Vater und du, gemerkt habt, du bist gut?
Also wir haben natürlich dann geschaut, was es für Möglichkeiten gibt, auch mal an einem Wettkampf teilzunehmen. Und das Ziel war in dem ersten Jahr in 2017, dass ich da an den bayerischen Meisterschaften teilnehme, weil die in München stattfinden, wo ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe. Mhm. Und das dann einfach auch einfach gewesen wäre, da einfach mal ein Rennen zu fahren, um dann zu gucken. Weil letzten Endes muss man sich immer auch ein bisschen vergleichen. Der Wettkampf, der sagt einem ja, wie gut man ist oder nicht. Davor tappt man so ein bisschen im Dunkeln, weiß eigentlich gar nicht, was man drauf hat. Und auch zu dem Zeitpunkt in 2017 habe ich auch noch viele Krebse gefangen. Also Krebse fangen heißt, dass man mit dem Blatt einfach so komplett hängen bleibt und man eigentlich fast kentert. Und ich habe es kaum geschafft, zwei Kilometer Strecke ohne so einen Krebs quasi zu absolvieren. Und dann, wie der Zufall es wollte, sind die U23 deutschen Meisterschaften dann auch in München gewesen, aber vor den bayerischen Meisterschaften. Und dann hat mein Vater gesagt, ja komm, wir melden uns einfach da an und dann schaust du, was da passiert.
Kann man da einfach mitmachen? Ja. Also das ist jetzt, man braucht keine Qualizeit, man braucht nicht irgendwas vorweisen.
Man braucht halt ein Boot beziehungsweise einen Verein, der einen dann meldet.
Ja.
Das hatte ich alles. Das war kein Problem. Und dann habe ich dort teilgenommen, habe mich dann von Runde zu Runde weiterqualifiziert. Und am Ende habe ich dann, obwohl ich in dem Finale noch drei Krebse gefangen habe, habe ich noch eine Bronzemedaille gewonnen, was ziemlich cool war. Und so habe ich mich dann auch tatsächlich für meinen ersten internationalen Wettbewerb dann qualifiziert. Also ich war dann zurück in der Nationalmannschaft.
Witzig.
Was ich nur einmal in meiner Schwimmkarriere erreicht hatte. Dann bin ich mit meinem Vater mit dem Auto nach Polen mit dem Boot auf dem Dach gefahren. Habe dort wirklich am Arsch der Welt an der Europameisterschaft U23 teilgenommen. Und in meinem ersten Rennen dort, meinem ersten internationalen Ruderrennen, in meinem ersten Lauf, waren so schlechte Bedingungen. Also da waren die Wellen wirklich höher als die Bordwand von meinem Boot. Ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich glaube, ich war mit einer Minute Abstand der Letzte. Und damals gab es noch das Hoffnungslaufsystem. Das heißt, man hatte dann eine zweite Chance, wenn man nicht unter die ersten zwei gekommen ist im Vorlauf. Und dann habe ich mich für das Halbfinale qualifiziert. Im Halbfinale habe ich ich weiß gar nicht, ob ich gewonnen habe oder Zweiter geworden bin, aber das war dann ein sehr gutes Rennen. Und ich konnte mich dann wirklich von Rennen zu Rennen steigern, sodass ich dann am Ende sogar eine Silbermedaille gewonnen
Cool.
habe, bei der Europameisterschaft. Und das war dann, glaube ich, so der Durchbruch, beziehungsweise das erste Zeichen, dass ich da wirklich was drauf habe. Und dann hieß es auch, dass ich jetzt, ja, dann mich für nächstes Jahr dann hoffentlich für die Senioren-Nationalmannschaft qualifizieren kann, was dann auch sehr erfolgreich funktioniert hat.
Es hört sich so ein bisschen an wie das moderne Cool Runnings, ne? Also ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber das ist so, du kommst da aus dem Nichts. Ich habe das so bildlich vor Augen, da sind alles gestandene Ruderer U23, die wollen alle den Titel und dann kommt da einer mit seinem Boot und sagt, ich mache hier auch mal mit. Und fährt dann allen davon, so völlig unerwartet. Und gerade wie du sagst, vielleicht auch so ein bisschen die Initialzündung. Also in weniger als 3 Jahren Europa- und Weltmeister dann zu werden. Hast du irgendwann für dich gemerkt, Freunde, 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 irgendwas kann ich hier dann doch schon äußerst gut. Ich will nach ganz oben. Ich will jetzt vielleicht dann auch wieder Richtung Olympia gucken.
Ja, also das war dann wirklich 2018, als ich meinen ersten Weltcup auch dann gefahren bin, wo ich auch eine Medaille gewonnen habe, wo ich dann an der Startlinie saß mit meinen Vorbildern quasi, neben den Leuten, ne, wo mein Vater mir die Videos gezeigt hat, wie man richtig rudert, was ich mir abschauen soll. Dann sitzt er plötzlich im Finale neben denen und das war dann schon so das erste Zeichen und dann da auch noch eine Medaille zu gewinnen. Da wusste ich dann, okay, wenn ich das Level allein schon halte, dann habe ich ernsthafte Chancen, mich für Olympia zu qualifizieren. Und wenn ich mich noch steigern kann, dann ist dann plötzlich sogar eine Medaille drin. Was im Schwimmen ganz, ganz, ganz weit weg utopisch gewesen ist, war plötzlich im Rudern möglich. Und das war dann wirklich sehr motivierend und sehr, ja, inspirierend für mich.
Jetzt mal rein körperlich gesehen, wiefern profitierte da der Ruderer Olli Zeitler vom Schwimmer?
Ohne das Schwimmen hätte ich das alles niemals geschafft. Also ohne diese ganze Vorbildung vom Training her, dieses jahrelange Training, auch im Ausdauerbereich und im Kraftbereich, was mich dahin gebracht hat, wo ich im Schwimmen war, konnte ich ins Rudern sehr, sehr gut transferieren und dort einsetzen. Und dieses ganze Körpergefühl, diese ganze Vorbildung einfach, motorisch auch und auch das Verständnis, wie man sich vom Wasser abdrückt, wie man sich im Wasser bewegt. Ist natürlich Schwimmen, Rudern sind natürlich an unterschiedliche Sportarten, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Und ich habe dann wirklich so versucht, die Parallelen zu finden. Und selbst wenn ich mir so Michael Phelps vorgestellt habe, wie er so Schmetterling schwimmt, habe ich mir im Rudern quasi gedacht, okay, jetzt klicke ich ein und dann bin ich in der gleichen Position wie er, wenn er nach vorne geht und dann ziehe ich durch. Also das waren so bildliche Vorstellungen, die ich mir einfach so gegeben habe, wo ich dann auch Sachen vom Schwimmen ins Rudern übertragen wollte. Und das hat dann funktioniert, weil es einfach alles deutlich flüssiger geworden ist und hat mir viel gebracht, das Schwimmen, ja.
Ja, finde ich super spannend, weil natürlich ist dann so dieses, du kamst von null, stimmt ja nicht. Ne? Das ist das ja dann eben nicht.
Nein,
Da waren
auf keinen Fall.
unfassbar starke Grundlagen gelegt, körperlich und mental. Und davon hast du dann, trotzdem glaube ich nicht, dass jeder Schwimmer plötzlich einfach mal so Ruder-Weltmeister
Ja,
wird. Aber die, Entschuldigung, Martin?
vielleicht ist das der Profi-Tipp. Vielleicht, wenn du Ruder-Olympiasieger werden willst, musst du halt erstmal 10 bis 15 Jahre schwimmen.
Das heißt, ich könnte jetzt auch noch.
Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Viele
Ich würde.
Leute denken das nicht, dass ihnen das gefällt, das Rudern, aber es ist eine tolle Sportart und besonders wenn man da mit anderen Leuten dann in einem Boot sitzt, und alles Gleichgesinnte. Das sind alles Leute, die hart arbeiten, die wissen, dass man sich Sachen erarbeiten muss im Leben. Und Rudern ist dafür so sinnbildlich. Ich meine, wenn ich da die Arbeit nicht reingesteckt hätte in das Rudern oder in das Training, hätte ich nichts erreicht. Und das war das Schöne dann auch, weil als ich vom Schwimmen gekommen bin, wo ich um jede hundertstel Sekunde kämpfen musste, bin ich ins Ruderboot gegangen und plötzlich habe ich diesen Fortschritt gesehen. Jede Einheit ein paar Sekunden schneller. Das war so motivierend und das hat mich auch wirklich angespornt, da mehr Effort reinzustecken. Und das ist sehr cool. Und das ist so die Mentalität im Rudern. Wenn du die Arbeit machst, dann bist du auch erfolgreich so ein bisschen. Also das ist eine sehr ehrliche Sportart.
Ich finde das auch, ich gucke mir das auch sehr gerne an, aber es ist auch das Schwimmen, es ist leider überhaupt nicht mein Element. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. wenigstens mal in dem Ruderboot zu sitzen, ohne umzufallen. Das wäre schon mal Step 1. Und wie gesagt, wir sind hier sehr alsternah. Das hört man morgens, mittags, abends und dann wird immer Warschau, wird dann immer geschrien, rechts fahren. So, und dann peitschen die hier über die Alster und das schon so früh morgens, wo das Wasser noch spiegelglatt ist, in den Tag hinein. Da bin ich immer kurz davor, auch mal zu so einem Ruderclub zu gehen und zu sagen, moin, hier ist der neue Olli Zeidler, was kann ich hier für Sie tun?
Ihr habt auch eine ähnliche Statur, muss man sagen.
Ja, mir fehlen 30 Zentimeter in der Höhe auf jeden Fall. Und was ich sagen muss, ich finde das Körperliche beim Rudern, also es sind, ich finde, die Körper sind schön. Es sind definierte, starke Körper, die du dann quasi nebenbei mitbekommst, wenn du das wirklich trainierst. Also das ist...
Das ist wie beim Schwimmen, ist eine Ganzkörpersportart. Und wenn du jetzt da auch über die frühen Morgeneinheiten sprichst, ist halt einfach auch cool, wenn du sagen kannst, okay, du kommst jetzt ins Büro, nachdem du um 6 Uhr morgens aufs Wasser gegangen bist und du weißt, dass du derjenige bist, der heute schon am meisten geschafft hat. Ja. Also das zumindest so körperlich oder sogar so viel geschafft hast, wie die anderen die ganze Woche nicht schaffen. Das ist schon cool und da klopft man sich auch so ein bisschen auf die Schulter, dass man da diesen Aufwand betreibt.
Aber Olli, du hast ja dann auch schon viel Ausdauertraining in deinem Leben gemacht. So, wenn du jetzt eine Empfehlung hättest, weil du gerade gesagt hast, Ruder ist auch Ganzkörpertraining und ich müsste mir jetzt für zu Hause ein Kardiogerät anschaffen, würdest du sagen, dass das Ruderergometer wirklich die All-in-One-Lösung ist?
Ja, mit dem Ruderergometer kann man schon viel machen. Also ich glaube, fürs Ausdauertraining auf jeden Fall. Und dann gibt es da natürlich auch verschiedene Geräte. Ich arbeite zum Beispiel mit Eifel zusammen, bin dort Trainer und die haben einen großen Display auf ihren Rudergeräten, wo du dann wirklich den Bewegungsabläufen von mir folgen kannst, wo du dann auch Coaching bekommst und alles. Und das ist natürlich die eine Sache, du kannst da Rudertraining drauf machen, aber dann kannst du natürlich dieses Gerät auch umfunktionieren. Du kannst auf dem Rollsitz quasi dann Core-Übungen machen, also kannst dann quasi in den Plank gehen und dann die Beine anziehen.
Aha,
und
okay.
Ist eigentlich eine sehr vielseitige Maschine, so ein Ruderergometer, wofür man das nutzen kann. Also ich finde, du kannst da nicht nur das Rudern drauf trainieren, sondern eben auch andere Sachen. Und das finde ich eigentlich optimal. Und du hast dann ein Gerät, mit dem du viele Sachen machen kannst, was auch cool ist.
Und ist dieses digitale Training, ist das, also jetzt nicht nur, weil du da mit denen zusammenarbeitest, ist das auch sowas, was dich immer noch so nach vorne bringt? Also macht dir das richtig Spaß auch?
Das war auch so, vielleicht, weil das auch jetzt gut zur Folge passt, das war auch so mein erstes Mal, dass ich eigentlich so gecoacht habe in meinem Leben.
Okay.
Und das fand ich schon eigentlich ganz cool, weil du natürlich auch eine viel, viel größere Menge an Leuten dadurch erreichst. Mhm. Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Rudern zu tun haben, sehen vielleicht dein Workout auf dem Display, schauen sich das dann an und die können natürlich dann auch nicht nur Ruder-Workouts mit dir machen, sondern auch so Kraftübungen und alles. Und das ist dann etwas, wo du mit so einer Partnerschaft eigentlich auch so einen Multiplikator hast. Und wenn du dann so in dieses Coaching so ein bisschen dich reindenkst, was du jetzt sagst, um die Leute wirklich zu motivieren, dass es oder ihnen auch so ein bisschen näher bringst, was im Kopf von so einem Athleten während einem Rennen oder während einem Training abgeht, das kannst du dann einfach aussprechen. Und dann gibst du ihnen quasi so einen exklusiven Einblick in das Mindset von so einem Olympiasieger, was natürlich auch einzigartiges.
Ja, cool. Apropos Olympiasieger, jetzt mache ich wieder den journalistischen Übergang. Wenn wir auf deinen Weg nochmal einmal gucken, müssen wir jetzt tatsächlich, und das sind wir jetzt quasi beim, ich weiß, das Wort Scheitern war auch gerade eigentlich nicht so richtig passend, aber 21, wo war nochmal der Olympia? Hilf mir kurz, Rio, ne?
Nee, Tokio.
Tokio, Entschuldigung. Rio war, genau. Tokio, war dann das erste Mal Olympische Spiele? Da hattest du es geschafft und gingst sogar als einer der mit oder sogar der Top-Favoriten ins Rennen. Und dann passiert was?
Dann lief das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich bin als amtierender Weltmeister zu den Olympischen Spielen gefahren und so gefühlt eine ganze Nation hat da, also zumindest die Rudernation Deutschland. Ja. Hat er darauf gehofft, dass endlich diese Periode von oder dieser Zeitraum von keiner olympischen Medaille im Einer endlich endet. Weil ich glaube, bis 2000 hat Deutschland, egal bei welchen Olympischen Spielen sie teilgenommen haben, immer zumindest eine Medaille im Männereiner gewonnen. Und dann ab 2000 komplett Ebbe. Keine Medaille mehr. Und dann war natürlich da der amtierende Weltmeister, der bei den Olympischen Spielen startet und da hoffentlich diesen Zeitraum endlich beendet. Und das sollte nicht sein. Im Halbfinale, ich habe es nicht mal ins Finale geschafft. Und das Traurige bis heute eigentlich ist, dass das auch als ich Anfänger gewesen bin, also okay, ich habe diese erste U23-Europameisterschaft, bin ich letzter in einem Vorlauf gewonnen. Aber letzten Endes, das Regatta-Resultat war trotzdem noch eine Silbermedaille. Tokio ist weiterhin das zweitschlechteste Regatta-Resultat meines ganzen Lebens. Und wenn du dann dir das überlegst, dass du da dein Leben darauf ausrichtest, zu Olympia zu fahren, und es kann genau bei diesem Wettkampf, bei weitem das schlechteste Resultat der ganzen Saison, was ich da zeigen konnte, das ist schon schwierig und das ist auch mental schwierig, weil du dir einerseits nicht nur selbst Vorwürfe machst, du hast auch von außen den Druck, dass Leute sagen, ja, du kannst ja überhaupt nicht rudern, wie auch immer, obwohl du als Weltmeister hinfährst. Also du hast schon mehr erreicht als 99,9% der Ruderer da draußen, aber dann dazu versagen, wirklich, ist nicht schön. Ja.
Aber Olli, du hast das eben so im Nebensatz gesagt, nicht zeigen konntest. Hast du für dich eine Erklärung, warum das nicht abrufbar war? Weil, so wie du eingangs erklärt hast, warst du mit Sicherheit vorbereitet bis zum Get-No. Also das ist ja auch dieses mentale, ist es der Druck, dass eine ganze Nation das erwartet, dass Zeitler holt uns jetzt endlich Gold? Also was macht das? Ein Laie kann das, glaube ich, nicht nachvollziehen, was das bedeutet.
Ist auch sehr schwer zu erklären. Also einerseits ist es natürlich der Druck, den man sich selbst macht und der auch von außen kommt, was nicht so einfach ist. Dann ist es die Erfahrung, die mir gefehlt hat. Also es war mein erstes Mal Olympische Spiele und wenn du jetzt auch eine Weltmeisterschaft fährst, okay, ist schon ein großes Event, keine Frage. Aber Olympia ist einfach nochmal mal 20. Bist da in dem olympischen Dorf untergebracht unter Corona-Einschränkungen mit so vielen Athleten und du bist quasi durchgehend verfolgt von der Angst, dass du dir dieses Virus einfängst. Und wenn der Test dann am Morgen, den du obligatorisch machen musst, dann positiv ist, bist du einfach raus. Das heißt, dein Traum ist geplatzt. Dann sehr, sehr schwierige Regatta gewesen. Wir hatten recht gute Bedingungen für das Vorlauf und für den Vorlauf und das Viertelfinale. Und dann war eine Taifunwarnung, gab es dort. Und der Taifun kam nicht. Wir hatten eigentlich gute Bedingungen, aber keine Rennen stattgefunden wegen dieser Warnung. Und dann gab es halt Druck vom IOC, dass wir das Programm durchziehen müssen. Und dann kam aber richtig Wind auf und richtig schlechte Bedingungen. Und da mussten dann teilweise sogar A-Finals bei den Olympischen Spielen bei diesen unterirdischen Bedingungen ausgetragen werden. Und die 2 Tage, die waren, glaube ich, nicht gut für den Rudersport im Allgemeinen, weil jedes Rennen, was da diesen Kurs runtergekommen ist, irgendwas ist immer passiert. Da ist von den Steuerelementen gebrochen, sodass dann Boote einfach in die andere Bahn bei einem anderen reinfahren, bis gebrochene Skulls bei dem deutschen Frauendoppelvierer, die dann keine Medaille holen, überraschenderweise, obwohl sie bis zur 1750 Meter Marke auf Silberkurs sind. Bis hin zu Olli Zeitler, der es dann überraschenderweise nicht ins A-Finale schafft. Also in jedem Rennen konntest du dir so einen Punkt, eine Situation aussuchen. Es sind sogar Leute gekentert. Ich meine, das sind Athleten, die zu Olympia fahren, die ihr ganzes Leben darauf
Wahnsinn.
sich vorbereiten. Und dann kentern die da einfach, weil die Bedingungen so schlecht sind und weil es keine Möglichkeit gibt, die Rennen weiter zu verschieben. War sehr schwierig und ja, ich glaube, mir hat dann einfach auch die Erfahrung gefehlt. Meine Technik war auch nicht ausgereift genug, um diese Bedingungen dann besser als andere Athleten zu bestreiten. Und das musste ich mir dann auch eingestehen. Und da gab es auch eine knallharte Analyse danach, als ich mich dann entschieden habe, dass es weitergeht und ich meine Karriere nicht nach den Olympischen Spielen in Tokio beende. Dass
War
ich an
das eine
einigen
Überlegung? Das war eine Überlegung?
gleich danach, ja. Also
Ja,
ich war
aber so
wirklich
als Trotz, so ein bisschen, oder? oder ernsthaft?
Ja, ich war so ein bisschen fertig und dann gab es auch die Situation, dass mein Vater so ein bisschen resigniert hat, weil er dann auch meinte, ja, wenn jemand meint, dass er es besser machen kann, dann steht der Trainerposten offen, ohne mit mir davor darüber zu sprechen. Das hat mich sehr, sehr hart getroffen. Und dann habe ich auch so gesagt, ja, ich mache das entweder mit ihm oder gar nicht. Also kann ich auch aufhören. Wenn ihr das wollt, dann mache ich das. Und das war keine einfache Zeit für mich.
Man spürt, wenn du darüber redest, immer noch den Druck. Und das ist ja, also man spürt so quasi diesen Druck, der durch diese Rudernation so kommt. Und ich glaube, da kann man immer noch so viel, das so aus Beobachtersicht, noch so viel sagen von großer Sport, kleiner Sport, Randsport. Am Ende ist ein Sportler und der möchte gewinnen. Und wenn dann der Druck, in deinem Fall, ich weiß ja gar nicht, ob man das immer so leicht gesagt hat, der Druck war zu groß. Du hast ja gerade analysiert, dass es viele Gründe gab. Das ist dann schon heftig, wie groß der Druck auf einen Sportler ist. Das ist schon Wahnsinn. Wirklich. Keine Frage, einfach nur eine Beobachtung. Ist schon krass.
Ja, man wünscht sich das so, weil das, was Olli auch kurz selber angesprochen hat, dann hast du, wie in jeder Sportart, Handball, Tennis, jede Sportart, hast du dann 80 Millionen Bundestrainer und Bundestrainerinnen auf dem Sofa sitzen, du wirst Weltmeister, alle sagen, der Zeitler ist der geilste Ruderer, den wir haben, der holt jetzt Olympia, dann wird Olympia so lala und dann sagen die, was rudert der für eine Scheiße. Also das ist halt so vom Sofa aus betrachtet so leicht und ich würde jedem wünschen, der solche Aussagen dann trifft, ich hätte gern so einen Koffer, dass man sagt, hier ist dieser Druck, den der Mensch gerade aushält und jetzt kannst du mal zeigen und beweisen, ob du in der Lage wärst, das überhaupt nur eine Sekunde zu schultern. Es ist, wie du schon sagst, es ist nicht erklärbar, wenn man es nicht selbst erlebt.
Absolut. Und das gab es in verschiedenen Situationen meiner Karriere auch. Also 2022 zum Beispiel, da war ja die Europameisterschaft in München ein großes Event. Und ich kam da gerade von einer Corona-Infektion quasi zurück, habe alles gegeben, dass ich überhaupt dort an den Start gehen kann, auf meiner Heimstrecke. Und dann hat das halt im Finale auch nicht geklappt. Da bin ich nur Vierter geworden. Und was ich dann da für Nachrichten auch teilweise bekommen habe, was ich für eine Enttäuschung sei und dass da Leute, also sie haben mich dann quasi dafür verantwortlich gemacht, dass sie jetzt umsonst nach München gefahren sind und sich Tickets gekauft haben. Ne? Da denke ich mir auch so, also ganz ehrlich, das war bis dahin, bis Paris wahrscheinlich das beste Rennen meines Lebens, bis 1500 Meter, weil ich wirklich richtig gut unterwegs gewesen bin. Und dann die letzten 500 bin ich halt einfach, habe ich keine Luft mehr bekommen quasi. Und wenn du das dann so überlegst, dass du da so gefühlt fast stirbst in deinem Boot und dann die Leute da so einen Quatsch von sich lassen, ohne die Hintergründe zu kennen, ist schwierig.
Hast du da für dich denn irgendwie ein Rezept, wie du dann damit umgehst? Weil die Leute meinen ja dann, weil der Person XY oder der Zeitler in der Öffentlichkeit steht, kann ich mit denen zu eigen machen oder kann das beurteilen. Aber wenn du das dann zu hören kriegst, wie gehst du denn damit um? Kannst du das wegpacken?
Mittlerweile kann ich das ganz gut wegpacken. Ich habe mir aber auch nach den Niederlagen, nach den großen, habe ich mir auch Hilfe von einer Sportpsychologin geholt, die mich dort unterstützt. Und einfach darüber zu reden, hilft mir mittlerweile auch. Ja. Sei es mit ihr oder auch mit meinem engsten Kreis quasi, dass man einfach darüber spricht und sich das so ein bisschen von der Seele bringt. Und wenn es wirklich was Tiefgreifendes ist, dann ist natürlich die Sportpsychologin immer der beste Ansprechpartner.
Wenn wir jetzt nach Paris dann gucken.
Ich freue mich richtig drauf. Also,
ja, ich auch.
Das ist, wie Olli erzählt, will man das Happy End?
Na, vor allen Dingen, das ist ja jetzt wirklich, also wenn man fühlt ja mit, das Ganze ist extrem emotional aufgeladen, einfach durch die Geschichte, die du bis dahin hattest. Und dann trittst du da an und dann fährst du über die Ziellinie bis Olympiasieger. Also kannst du sagen, was da in deinem Kopf abgegangen ist? So ein, ich hab's euch gezeigt, ein komplette Leere, ich habe gar nichts, ein Danke, Papa, was war da?
Also als ich über die Ziellinie gefahren bin im Finale, war überwältigend. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Da waren wirklich 30.000 Leute auf der Tribüne und die schreien alle deinen Namen. Es war überwältigend und da trägt es dir dann einfach die Tränen in die Augen. Aber ich glaube, in Paris, was dort tatsächlich das entscheidende Rennen war, war das Halbfinale. Also das Rennen, was ich in Tokio noch verloren hatte.
Okay.
Ich hatte ähnliche Gegner. Also da waren einige, die mich in Tokio quasi aus dem Finale rausbuxiert haben. in meinem Lauf auch. Und ich wusste, dass ich jetzt kommt es halt drauf an. Also jetzt ist die ultimative Möglichkeit für mich, diese Teufel, die noch in meinem Kopf so hinten drin sitzen von Tokio, die wirklich loszuwerden. Und ich bin dort wahrscheinlich wirklich das Rennen meines bisherigen Lebens gefahren im Halbfinale. Ich habe den olympischen Rekord dort mit 5 Sekunden verbessert, also was im Rudern wirklich eine Welt ist. Und als ich dort über die Ziellinie gefahren bin, da war es dann wirklich erstmal Leere. Ich bin zum Cooldown gefahren, also etwas abseits, und habe mir da erstmal meine Augen ausgeheult, weil ich wirklich diesen Druck abfallen.
Ja,
Ich habe es
krass.
wirklich gespürt, wie dieser Druck abfällt. Und als ich dann im olympischen Finale stand, im A-Finale, also da, wo ich eigentlich schon 3 Jahre vorher sein wollte, hatte ich weniger Druck als vor dem Halbfinale. Das war ganz verrückt. Und da hatte ich dann auch vor diese Stille erstmal, bevor man losfährt im olympischen Finale. Und dann einfach diese Klarheit auch im Kopf. Also ohne diesen Druck einfach, ich hatte diese Klarheit, was mein Rennplan ist. Ich habe ihn perfekt umgesetzt. Die anderen haben versucht, irgendwas versucht. Von den 6 Leuten, die da in dem Finale waren, sind am Ende 4 eingegangen, weil sie einfach nicht sich an ihren Rennplan gehalten haben. Und ich habe einfach meinen Rennplan umgesetzt und deswegen bin ich auch Olympiasieger geworden. Also es war so einfach, aber
Ja,
ja.
das hört sich
Ja,
jetzt
geil.
wirklich nach diesen Jahren, Jahrzehnten davor, hört sich das so jetzt am einfachsten an. Aber wenn ich jetzt so, wenn Olli Zeitler uns in dem Moment mitnehmen könnte, wo er im A-Finale merkt, Freunde, irgendwas, ein erstes Gefühl, eine erste Emotion sagt mir, oh, das sieht verdammt nach Gold aus. Und also ich glaube, das kann sich auch kein normaler Mensch vorstellen. Du arbeitest dein Leben lang für diese Medaille und dann der erste Moment, wo irgendwas in den Körper fährt, in irgendeinen Finger, in eine Haarspitze, wo du merkst, ach du Scheiße, ich habe das Gefühl, wir kommen da hinten bei Gold raus.
Ja, da bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie ich über diese 1000 Meter, also über die Hälfte quasi rüberfahre und dann sage, okay, ich fühle mich noch richtig gut. Jetzt ist der Plan, dass ich etwas Wasser zwischen mich und den Holländer bringe, der mein stärkster Konkurrent die ganzen Jahre davor schon gewesen ist.
Der war direkt neben dir.
Und der war direkt neben mir. Und als ich dann dieses bisschen Wasser zwischen uns hatte, da wusste ich dann, okay, ich fühle mich immer noch so gut. Die letzten 500 fahre ich wirklich für die Tribüne. Und
Geil.
es war so krass, weil es war einfach so, man hatte eigentlich ab 1000 Meter hatte man schon Zuschauer. Also in Paris hatten man wirklich ab 1000 Meter schon ein paar Zuschauer. Als man dann näher an die große Tribüne reingekommen ist, hat man dann schon gehört, die Deutschland- und Holland-Rufe. Und als ich
Nimmst du
dann meinen
das
Endspurt,
wahr? Nimmst du
ja,
das wahr im Boot? Okay.
das habe ich wahrgenommen.
Okay.
Und als ich meinen Endspurt dann angesetzt habe, hat man richtig, ich habe es so gespürt, wie plötzlich nur noch Deutschlandrufe da waren. Die
Ja.
Holländer sind verstummt. Und das war so ein kurzer Moment, wo so die Welt stillsteht, beziehungsweise die Welt leise wird, weil du gerade etwas Besonderes machst. Und das ist das, was mir heute noch Gänsehaut verschafft, oder
Mir jetzt auch, ohne Witz.
wenn ich auch das
Ja.
Rennen nochmal angucke, wenn der Kommentator dann sagt, dass ich gerade allen zeige, wer der beste Ruderer der Welt ist, ist mega.
Ja,
Ja.
Hammer, danke, dass du uns mitgenommen hast jetzt gerade nochmal. Richtig cool. Echt. Auch Gänsehaut. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
Ich
Martin,
weiß
hast
auch
du eine
gar nicht,
Schlauchfrage?
ich weiß auch nicht mehr jetzt, was ich sagen soll. Also das ist. Also ich bereue sehr wenig im Leben, eigentlich gar nichts. Aber nach der Erzählung, die du gerade getätigt hast, bereue ich, dass ich das bislang oder nicht live an der Strecke verfolgt habe. Weil du erzählst das, diesen magischen Moment, den man gefühlt nur aus Filmen kennt, wo dann die Welt auf einmal stillsteht und du wie aus Zeit und Raum fällst und Richtung Gold da ruderst, das ist, also muss ich mir
Und
nach.
man sieht diesen Moment auch auf den Kameraaufnahmen, weil dann plötzlich aus diesem bisschen freiem Wasser so eine ganze Bootslänge wird, innerhalb von ein paar Schlägen. Und einfach alle so sehr sagen, Alter, geil.
Ja, wahrscheinlich hat ich meine, der Holländer wahrscheinlich. Also ich meine, wie kriegt man denjenigen mit, der vor einem ist? Also merkt man als der Zurückliegende, dass der jetzt einen Zwischenspurt drin hat und mir davon fährt? Oder sieht man das irgendwie? Spürt man das? Merkt man das am Wasser
Man
oder?
Also wenn du mehr als eine Länge, also wenn du zwei Längen zurück bist,
ja,
dann merkst du langsam, dass der andere dir eine Welle reinwirft. Also
okay,
dass du dann quasi ausgewaschen wirst von dem. Wie wenn du von einem anderen Boot überholt wirst und dann die Welle quasi abbekommst.
Und das ist die Höchststrafe.
Das ist dann ähnlich. Das ist die Höchststrafe. Deswegen ist es auch immer zu empfehlen, meiner Meinung nach, in einem Rennen höchstens so eine halbe Länge hinten zu sein, sodass du noch in dem Boot vor dem anderen drin bist, zumindest im einer, kannst du das noch relativ schnell aufholen, weil das ein Boot ist, wo du die Geschwindigkeit relativ schnell wechseln kannst.
Ja.
Also er hätte noch reagieren können, wenn er die Power noch gehabt hätte, glaube ich, der Holländer, auch wenn ich dann eine Länge weg war. Und dann hätte er trotzdem noch gewinnen können, das ist im Rudern möglich. Aber er konnte in dem Moment nicht mehr.
Dieses große, große Wort Druck, was all die Jahre davor auf deinen Schultern lastete, ist das damit abgefallen?
Mit dem Halbfinale ist es auf jeden Fall abgefallen. Ich meine, ich kann jetzt immer sagen, dass ich alles in dem Sport erreicht habe, was ich mir früher im Schwimmen nicht mal hätte erträumen können. Ich habe diese olympische Goldmedaille, die mir keiner mehr wegnimmt. Und seitdem gehe ich deutlich leichtfüßiger durchs Leben und durch meine Wettkämpfe auch. Weil ich sag mir heutzutage, dass ich es jetzt nur noch mir beweisen muss. Meine Ziele, die ich jetzt noch erreichen möchte, das sind sehr persönliche Ziele. Ich habe es der Nation bewiesen, dass ich dieses Olympiagold nach Hause geholt habe. Ich brauche das niemandem mehr erzählen. Ich habe den Olympiatraum meines Vaters auch dadurch erfüllt, der es damals als aktiver Athlet nicht zu den Olympischen Spielen geschafft hat. Wir haben es jetzt zweimal zusammen zu den Olympischen Spielen geschafft und haben sogar Gold zusammen gewonnen. Also es gibt eigentlich nichts mehr, was ich anderen beweisen muss. Es ist jetzt wirklich rein persönlich, was ich hier mache, weil es mir Spaß macht, weil ich einfach in der glücklichen Situation bin, dass ich gut genug bin, mit den Besten der Welt mich zu messen und aktuell sogar so gut bin, dass ich die Weltspitze dominieren kann. Und das macht einfach Spaß. Und ich kann das jetzt mit so einer Leichtfüßigkeit machen, was mir vor Paris wahrscheinlich so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Und dadurch sagen mir auch viele Menschen, dass sie mich mittlerweile mehr lachend sehen, also dass sie wirklich positiv von meiner Ausstrahlung, dass sie meine positive Ausstrahlung sehr zu schätzen wissen, weil ich mittlerweile einfach viel heller und viel glücklicher aussehe.
Aber Wahnsinn, ne? Da merkt man dann, oder hast du wahrscheinlich dann auch gespürt oder auch im Gespräch mit deiner Sportpsychologin, was das dann doch für ein Druck war, dem du da ausgesetzt warst. Der Wahnsinn. Ich muss noch einmal.
Das verändert einen.
Auch auf die Gefahr hin, jetzt nochmal emotional zu werden. Wie war denn der Moment oder wie war das erste Mal, deinen Vater in den Arm zu nehmen als Olympiasieger? Also du kommst aus dem Boot, dein Papa kommt auf dich zu und das war immer euer gemeinsamer Traum, ja, irgendwie. Und dann, nimm uns da in den Moment mal mit.
Also ich bin von meinem Boot aus, bin ich dann über den Steg gejoggt. Dann kam mir erstmal meine Freundin entgegen, die ich dann umarmt habe. Sie war also die Erste, die mir gratuliert hat. Und dann habe ich aber auch gleich Ausschau nach meinem Vater gehalten, der bei der Medientribüne quasi stand und dort von dort das Rennen verfolgt hat. Und er war über alles hinweg. Also er war komplett fertig. Er hat gesagt, so ein geiles Rennen und dann so zu gewinnen, Wahnsinn. Und ich bin ihm einfach um den Hals gefallen und habe ihm Danke, Papa, gesagt.
Cool.
Das war das, was ich, woran ich mich noch erinnere. Und dann, dann kam natürlich die Siegerehrung. An dem Tag kam dann ein emotionaler Moment nach dem anderen. Also das war wirklich, ich kam aus dem Heulen nicht mehr raus und es war. Dann am Ende kam ich auch aus dem Feiern nicht mehr raus. War ziemlich cool.
Ey, das machen wir jetzt noch. Die Geschichte wollte ich jetzt noch nämlich erzählen. Ich bin früher viel mit einer, also bei uns, ich komme aus dem Ruhrgebiet und wir hatten bei uns relativ ein paar echt gute Ruderer. Und auch Jungs aus dem Deutschland-Achter waren in meiner Klasse damals. Und die Ruderer, das habe ich meinte schon im Vorfeld gesehen, die waren auf Partys, wo du gerade sagst, auf Feiern, immer die absoluten, wie sagt man das, nett? Ja, Partysäue. Auf jeden Fall, wenn man wusste, da kommen diese großen, breitschultrigen Jungs, die schließen nachher die Tür ab. Du hast wahrscheinlich 2024 in Paris das deutsche Dorf abgeschlossen.
Ich habe buchstäblich das deutsche Haus abgerissen.
Das deutsche Haus,
ja. Ja.
Belassen wir es dabei.
Details dabei,
sind bei dir. Genau. Ey, Olli, wir kommen jetzt leider schon zur letzten Frage. Ich meine, also das war bis hier ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank wirklich für die Offenheit. Und du siehst das bei Martin und bei mir, das hat uns auch echt bewegt. Wir schließen immer unseren Podcast mit einer bestimmten Frage. Und zwar, jetzt bin ich mal bei dir auch echt gespannt, was ist denn so das nächste erste Mal, auf das du dich in Zukunft freust?
Also ich hoffe, dass ich es sehr bald schaffen werde, den Weltrekord im Einer aufzustellen. Das ist was mein persönliches Ziel ist, worüber ich vorhin auch gesprochen habe. Also ich einfach herausfinden möchte, wie schnell ich dieses Boot wirklich bewegen kann und wie sich das dann anfühlt. Weil ich habe jetzt alles erreicht, ich habe alle möglichen Medaillen gewonnen. Jetzt bin ich so ein bisschen auf das Glück oder die Lotterie auch vom Wetter her abhängig und einfach darauf, dass ich mich wirklich zum Maximum ausbelaste, wenn es möglich ist. Unabhängig davon, wie weit die Gegner weg sind oder wie weit sie mitfahren. Das ist etwas, worauf ich mich sehr freue.
Genau. Wie alt ist denn der Weltrekord, der aktuelle?
Der Weltrekord wurde 2015 aufgestellt. Also es ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt.
Ne? Für so einen Hochleistungssport. Ne? Wo wurde der aufgestellt? Also man darf, das muss ich jetzt immer nur einfach Interesse darüber nachfragen, darf man den Weltrekord quasi in jedem Rennen knacken, theoretisch? Also in jeder Vorbereitung, in jedem, oder gibt es da nur bestimmte Rennen, wo man das quasi offiziell machen darf?
Nein, es muss schon eine offizielle Regatta sein auf einem stehenden Gewässer. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo mit einer Strömung den Weltrekord fahre, dann zählt es natürlich nicht. Der Weltrekord, der aktuell steht, der wurde in Posen aufgestellt. Sehr, sehr schnelle Strecke. An dem Wochenende wurden, glaube ich, 5 oder 6 Weltrekorde aufgestellt, als der damals geknackt wurde. Und zumindest Amsterdam weiß ich zumindest, dass noch ein Weltrekord steht, der dort aufgestellt wurde. Also das ist auch eine schnelle Strecke.
Okay.
Und da sind wir in 4 Wochen jetzt dann. Mhm. Und dann schauen wir mal, wenn es jetzt nicht hier in Varese schon klappt, was auch eine schnelle Strecke ist. Aber wir werden sehen.
Ach, wirklich? Aber das jetzt, muss man sagen, so nach dem, was du ganz zu Beginn gesagt hast, du gehst jetzt nicht in der absoluten Top-Verfassung da jetzt rein. Das wäre dann jetzt wahrscheinlich schon ein Überraschungsding, wenn das jetzt da gelingt.
Das wäre sehr überraschend. Ja. Das wäre absolut überraschend. Aber man sucht sich natürlich auch so ein bisschen die Regatten und Weltcups, an denen man dann teilnimmt im Jahr raus, wo welche Strecken einem gefallen. Und zumindest Varese ist eine meiner Lieblingsstrecken. Das letzte Mal 2021 bin ich hier schon Europameister geworden. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier sogar ungeschlagen bin auf der Strecke. Also ich mag den See. Und das einzige Problem ist eigentlich jetzt der Fitnesszustand. Aber wer weiß, wenn die Bedingungen super gut sind, dann kann es vielleicht trotzdem klappen.
Das heißt, für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Folge nach dem 2. August hören, nach dem 3. August, jetzt mal schnell gucken, ob Olli Zeitler den Weltrekord geknackt hat. Olli, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Danke für deine Zeit. Und Martin, wie immer, vielen Dank, dass wir das hier zusammen machen. Hat Spaß gemacht, wie immer.
Ja, es war ein Fest. Zeitler jagt den Weltrekord, kann ich noch sagen. Ich bin sehr gespannt.
Und Martin?
Ja?
Die Pizza. Die habe ich nicht vergessen.
Die Pizza bleibt. Die Pizza bleibt. Und mein erstes Mal im Ruderboot. Olli, kannst du auch Zweier?
So grundsätzlich schon, ja.
Kannst mich ja mal mitnehmen. Wenn du mal irgendwann in Hamburg bist, sag Bescheid, dann setze ich mich mal mit dir rein.
Ich gebe dir Bescheid, das bekommen wir sicher hin.
Gibt es da so Kindersitze, wo man quasi wie damals, wenn man so, weißt du, es gab doch so diese Formel-1-Fahrzeuge, diese Fake, wo man dann so einen mitnehmen konnte, der so hinter einem saß. Vielleicht kannst du den so Huckepack nehmen, Martin.
Also nein, wenn man im Ruderboot sitzt, muss man schon aktiv was machen, wenn man nicht der Steuermann ist. Und einer mit Steuermann gibt es nicht. Wir werden dann wahrscheinlich trotzdem, wenn du dich wirklich so beschreibst, dass du 30 Zentimeter kleiner als ich bist, dann sieht es wahrscheinlich am Ende aus wie so ein Einer mit einem Rucksack hinten drauf, aber das bekommen wir auch hin.
Olli, schönes Bild zum Abschluss.
Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, macht's gut da draußen.
Danke euch. Tschüss.